Ja, also wie gesagt, den Vortrag gab es auf dem Kongress schon mal in sehr ähnlicher Form, also für die, die es auf dem Kongress gesehen haben sollten. Ja, mein Name ist Bürgerlichen Kai Kopschetzki, ich bin Rechtsanwalt in Berlin. Rechtsanwalt und Steuerrecht, das verbindet man nicht unbedingt so, weil Rechtsanwälte ja meistens nicht so richtig mit Zahlen haben. Meine praktische Tätigkeit sieht so aus, so zur Hälfte, Dreiviertel eher das, was man sich klassischerweise unter einem Steuerberater vorstellt. Und dann kommt so der Food drumherum. Das hat bei mir einfach Ausbildungsgründe, dass ich primär Anwalt bin, von der Berufsbezeichnung her. Der digitale Steuerbürger, das Digitale ist fast ein bisschen einzuschränken, weil nicht alles, worum es da geht, hat wirklich was mit digital zu tun. Teilweise hatten wir das vorher schon, bevor das mit der Digitalisierung sich so richtig durchgesetzt hat. Nur seitdem die Daten elektronisch übermittelt werden können, macht die Veranstaltung für die Finanzverwaltung viel mehr Spaß, weil man viel mehr auswerten kann. Worüber ich berichten will, ist die Fragen, wo werden denn eigentlich mal fernab von Vorratsdatenspeicherung noch so gesammelt und wer schickt wem noch so welche Daten. Ich will im Vorfeld versuchen, so in 5 Minuten mal so einen Kurzabriss über ein paar Steuerarten zu geben, weil es sich ganz gut gezeigt hat, Steuerrecht ist ja nicht unbedingt das, womit man sich freiwillig beschäftigt. Vielleicht erleichtert es dem einen oder anderen dann, dem folgenden Vortrag folgen zu können. Grundsätzlich erstmal die Steuer, mit der fast alle Menschen zu tun haben in diesem Lande, ist die Einkommensteuer. Dort fließt rein, was ich so beispielsweise aus Gewerbebetrieb habe, was ich aus unselbstständiger Arbeit habe, also der Arbeitnehmer. Das wird alles zusammengerechnet im Rahmen der Einkommensteuererklärung bzw. der Bescheidung. Und darauf wird ein Steuersatz festgelegt, der beträgt derzeit 14-47%. Das ist so diese Progression, über die immer gesprochen wird. Und von diesem festgesetzten Steuer wird in Abzug gebracht die Lohnsteuer. Also das ist so ähnlich wie mit der Betriebskostenabrechnung. Ich zahle das ganze Jahr über voraus. Bei der Lohnsteuer, das ist eben keine eigene Steuerart, sondern nur so eine Vorauszahlung. Und für die, die keine Lohnsteuer zahlen, die müssen noch eine sogenannte Einkommensteuervorauszahlung quartalsmäßig leisten. Das wird in Abzug gebracht und am Ende der Strecke wird geguckt, was kommt denn dabei raus. Die Ausnahme davon bilden seit diesem Jahr die Kapitaleinkünfte. Bei den Kapitaleinkünften ist es so, dass die mit 25% fest besteuert werden. Es macht also Sinn, wenn man hohes Vermögen hat, eher in vielleicht nicht gerade griechische Anleihen, aber in Anleihen zu investieren als in Immobilien, weil ich darauf eben nur 25% zahle. Dann gibt es noch die sogenannte Gewerbesteuer. Das trifft nur gewerbliche Einkünfte zu. Also ich als Rechtsanwalt bin davon befreit. Warum, habe ich auch noch nie verstanden. Es ist halt so, dass Gewerbebetriebe noch zusätzlich eine Gewerbesteuer zahlen müssen und die fließt an die Kommunen. Dann gibt es noch die sogenannte Körperschaftssteuer. Das ist die Steuer, die juristische Personen trifft, also primär und Aktiengesellschaften. Auch dort habe ich einen Einkünfte. Darauf zahle ich dann 15% Körperschaftssteuer, jeweils immer plus Solidaritätszuschlag fix. Und diese Steuern landen dann irgendwie im schwarzen Loch. Ja, das ist das, was dann ans Finanzamt geht. Was dort dann weiter passiert, das ist dann irgendwie Politik, nicht so der Inhalt. Der komplizierteste Teil ist eigentlich die Umsatzsteuer, da kommen wir dann auch nochmal im Vortrag drauf. Bei der Umsatzsteuer funktioniert das Verfahren wie folgt, und das ist halt für den Vortrag jetzt eigentlich ganz unwichtig. Die Idee bei der Umsatzsteuer ist, man will eigentlich nur den Verbraucher belasten. Und deshalb macht man eins, der erste Unternehmer gibt es an den zweiten Unternehmer für 100 weiter. Dafür muss er 19% abdrücken ans Finanzamt, die versinken im schwarzen Loch. Der zweite Unternehmer kriegt diese 19 Euro aber wieder vom Finanzamt, das sind die sogenannten Vorsteuern, und muss auf seinen Umsatz in Höhe von 200, 2 mal 19, also 38 Euro ans Finanzamt abführen. Das Ganze wird aufgerechnet. Und jetzt kann man sich ja schon fast denken, wenn ich die Möglichkeit habe, vom Finanzamt Geld wiederzubekommen, dass das Begehrlichkeiten weckt. Und nicht ganz umsonst sind dort die Missbrauchsfälle also auch häufig. Das hat man inzwischen schon ein ganzes Stück in den Griff gekriegt, aber es ist nach wie vor ein Problem. Also muss man auch einfach mal so sehen. Na, will er nicht? Doch. So, wie funktioniert das im Steuerrecht? Grundsätzlich besteht die Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen. Das ist das Elend, was man jedes Jahr hat. Man muss die steuererheblichen Tatsachen selbst zum Finanzamt tragen, in diesen schönen Steuererklärungen, ob über Elster oder nur Papierform, spielt dabei keine Rolle. Also Finanzamt im Folgenden immer dieser Raubhitterelm. Man muss also seine steuerlichen Daten da schon hintragen. Und ein ganz wichtiger Grundsatz, ein sogenannter Subsidiaritätsgrundsatz, bevor das Finanzamt irgendwen anders zu meinen Steuern befragen darf, hat sie erstmal mich zu befragen. So in der Theorie, steht so im Gesetz. Wir werden sehen, das funktioniert in der Praxis nicht ganz so, aber an sich muss sie dann erstmal mich befragen, lieber Steuerpflichtiger, hast du nicht vielleicht was vergessen? Darum kann man ja noch entsprechend nachtragen. Kann ja mal passieren. Was der Steuerpflichtige noch so Schickes machen darf, er muss im Rahmen der GDPDU, kommen wir gleich ein bisschen näher zu, den sogenannten digitalen Datenzugriff seiner Daten vorrätig halten. Wenn ich also Unterlagen digital erstelle, das heißt ganz praktisch meine Buchführung über einen Computer mache, und also ich kenne keinen mehr, der eine Buchführung ernstnehmend betreibt und die irgendwie per Papier macht. Ich habe das mal selbst probiert, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist mir ein Rätsel, wie die das früher gemacht haben. Also es geht nie auf. Wer seine Buchführung so macht, der muss diese Buchführungsdaten digital vorrätig halten und das auch in einer bestimmten Schnittstelle der GDPDU konform und muss dem Finanzamt Zugriff gewähren, entweder indem er ihm eine CD gibt mit den Daten oder er muss ihn im schlimmsten Fall, das habe ich aber so noch nie erlebt, aber das Gesetz gibt es her, an seinen eigenen Rechner lassen. Gruselige Vorstellung. Der Betriebsprüfer setzt sich an meine Rechner an. Das ist das, was wir eben hatten. Also Betriebsprüfer, das ist immer so dieser kleine Troll. Wenn man dem GDPDU meint, man hat da keine Lust drauf, ja, man macht das nicht. Also gab ja schon Steile, die das probiert haben. Das hat das Gesetz gleich vorgebaut. Da gibt es ein sogenanntes Verzögerungsgeld. Das kann immerhin bis 250.000 Euro betragen. Ich glaube, damit kriegt man dann auch die ernstzunehmenden Verweigerer weichgekocht. Es bleibt also einem nichts anderes übrig, als diese Daten entsprechend vorzuhalten. Warum macht das Finanzamt das? Das Finanzamt hat eine Software, die nennt sich IDEA. Hört sich schön an. Damit kommt jeder Betriebsprüfer in die Kanzlei. Beim Kongress hielt ein Kollege von mir mit einem Vortrag, der sich da im Rahmen der Promotion auch sehr intensiv auseinandergesetzt hat und so bösartig gesagt hat, man hat das Gefühl, das schaltet bei manchen Betriebsprüfern eher das Denken aus. Also manchmal kommt es einem wirklich so vor, weil die schieben noch die CD ein, die man kriegt. Und dann kommen sie mit ihren 5000 Fragen, die ihnen das Programm auswirft und dann wird so abgehakelt. Dieses Idee ist für die Prüfer nämlich eine ganz praktische Sache. Das Erste, was man damit machen kann, ist schon mal wunderbar filtern. Zu sagen, gib mir mal alle Bewirtungsrechnungen raus, die größer sind als 20 Euro oder Reisekosten über 100 Euro. So, und dann kriegt man eben die Liste und so, und dann möchte ich jetzt mal die Belege sehen. Das Zweite, was man machen kann, sehr, sehr spannend, ist Benford und Chi-Quadrat. Benford ist ein statistisches Gesetz. Benford sagt, Zahlen sind am Anfangsstelle nicht gleichmäßig verteilt. Da gibt es eine bestimmte Verteilungsfunktion und wenn diese Verteilungsfunktion nicht eingehalten ist, also eine bestimmte Abweichung hat, lässt es darauf schließen, dass Daten manipuliert wurden. Das kann man sehr sinnvoll einsetzen. Ich bringe es beim Chi-Quadrat-Test da gleich auch mit einem Beispiel. Chi-Quadrat-Test sagt, Zahlen enden im Regelfall mit der gleichen, mit gleicher Verteilung der Stellen. Einfaches Beispiel, das Fahrtenbuch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 3,0 Kilometer ankomme, ist genauso hoch, also die immer auf die letzte Stelle geguckt, ist genauso wahrscheinlich wie auf 3,9. Es zeigt sich aber, wenn man solche Bücher fälscht, man hat bestimmte Vorlieben für Zahlen. Also wenn man mal versucht, 50 Zahlen hintereinander von 1 bis 10 aufzuschreiben und man analysiert das statistisch, stellt man fest, dass man eine, auch wenn man sie nicht kennt, Vorliebe hat für eine bestimmte Zahl. Bei einem gefälschten Fahrtenbuch ist es also so, dass die Zahl 0 als Endstelle weniger auftauchen wird. Allein schon, wenn man sich das mal vorstellt, man schreibt so ein Fahrtbuch nach, denkt man sich immer, 0 kann ja gar nicht sein, das sieht ja unglaubwürdig aus, machen wir mal eine 2 hinter. So, die 2 wird dann aber ganz schön oft auftauchen und das kann man mit solchem IDEA-Software feststellen. Das ist teilweise auch gerichtsfest, ist eine aberwitzige Sache. Du runzelst so die Stirn. Wenn du die gleiche Strecke fährst, ja. Wenn du einen Vertreter hast, der also wirklich hier so durch die Gegend kurvt, dann sollte die Wahrscheinlichkeit schon unterschiedlich sein. Und gerade auf die 100 Meter und du nicht exakt immer denselben Weg hast, hast du schon Abweichungen drin. Das mal als Exkurs, wozu diese Digitalisierung halt auch führt. Digitale Rechnung, das ist ja immer noch ein Begriff, also Telekom bietet das ja beispielsweise immer an. wozu das dann führt, ist, wenn man digitale Rechnungen hat und man will die sogenannte Vorsteuer, also die Umsatzsteuer, was wir am Anfang hatten, wiederbekommen, muss man etliches dafür erfüllen. Das erste ist so eine qualifizierte elektronische Signatur. Also die meisten haben die schon mal gar nicht. Also wenn man von irgendwem Rechnungen per Internet geschickt bekommt, kann man die Vorsteuer schon mal nicht ziehen, weil sie die Signatur nicht haben. Selbst wenn sie die Signatur haben, muss man diese Signatur prüfen und diese Prüfung dokumentieren. Also da fragt man sich ja schon mal, wer kann das überhaupt als normaler Unternehmer? Dann müssen diese Rechnungen auf einem unveränderlichen Datenträger gespeichert werden. Also da kann man bei seinen Mandanten immer mal fragen, hast du auch dran gedacht, die Rechnungen zu speichern? Also wenigstens mal auf der Festplatte. Die meisten sagen, nö, habe ich ausgedruckt und habe sie dir in die Buchungsunterlagen gelegt und gelöscht. Und sagen, ach, Vorsteuer weg. Denn der Fall, ich drucke eine digitale Rechnung aus und schmeiße die Datei weg, geht nicht. Und dann muss diese Archivierung auch noch GOBS, also Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführungssysteme sein. Also das ist eigentlich etwas, da hat inzwischen sogar die Politik schon erkannt, das kriegt irgendwie keiner geregelt, man will das ändern, aber das will man schon seit Jahren ändern, wie so vieles. Nach wie vor ist es so, dass man bei digitalen Rechnungen sagen muss, in aller Regel geht den Leuten die Vorsteuer flöten. So, also nochmal zurück. Wo kriegt denn das Finanzamt eigentlich seine Quellen her? Das Erste, was wir hatten, von einem selbst. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Also irgendwo muss das Finanzamt her wissen, was es zu besteuern hat. Der zweite Teil, der nicht ganz uninteressant ist, sind die sogenannten anonymen Anzeigen. Auch da ist die Finanzverwaltung weitergegangen. Es gibt vom LKA Niedersachsen eine Plattform. Dort kann man also anonyme Anzeigen auch über ein Webportal einreichen. Sehr schön zu sehen. Also wenn man auf den Link geht, das ist nett, das ist ein richtig schönes Feld. Anonyme Anzeige, bitte hier klicken. Verdächtig fand ich dabei nur, dass es bei diesem Portal, ich war eben noch mal drauf, also es ist nach wie vor so, es gibt ein Postfach für Wiederholungstäter scheinbar. Also scheinbar kann man sich einen festen Account schon anlegen, ich weiß nicht wofür, ob schneller oder gucken kann, wie oft habe ich meinen Nachbar die letzten 3 Jahre, ich weiß es nicht. Also es gibt jedenfalls auch eine Accountmöglichkeit. Das ist schon traurig. Das zweite, was das Finanzamt so gerne einsetzt, ist X-Spider. Extended Spider, das ist so eine Kombination aus Webcrawler und Auswertungsfu. Jein. Also das komme ich gleich zu. Der Einwand ist berechtigt, also dieses X-Spider wurde ursprünglich mal für die deutsche Börse entwickelt, das BMF hat sich dann eine Unternehmenslizenz gekauft, damit kann man solche Plattformen wie eBay und Immobilien-Scout upscrollen und kann gucken, hat dort steuerpflichtige Meier vielleicht mal Immobilien eingestellt, ja? Die so nicht so zu seinem restlichen passen. Das Ding gibt es in allen, ist für alle EU-Amtssprachen. Das bringt nichts, wenn man seine Finker da irgendwie im spanischen eBay einstellt. Also auch das wird mit abgecrawlt. Der Bundesrechnungshof hat dann gesagt, ihr seid ja wahnsinnig. Das Ding kostet unheimlich viel Geld. Es sammelt Millionen von Datensätzen ein. Und die Trefferquote liegt bei unter 1 Promille. Seitdem, ich meine gut, das finde ich ist relativ. Ja, wäre die Frage, was bei dem Promille rausgekommen ist. Darüber haben die sich ja nicht so ausgelassen. Aber diese Kritik vom Bundesrechnungshof, die kam zwar, seitdem habe ich davon auch nichts mehr gelesen, was danach kam. Jedenfalls ist die Software seitdem deutlich verbessert worden. Ich habe es aber auch noch in keiner Ermittlungsakte von einem Mandanten gesehen, dass da mal was von X-Spider stand. Also vielleicht teilen die das auch nicht mit. Neben Elena, eine schöne Sache, die wir haben im Steuerrecht, ist die sogenannte Steuer-ID. Das ist so, glaube ich, unser Lieblingskind für Datenwahnsinn. Die Steuer-ID, das hatte ja der Kollege vorher schon mal gebracht, es gab ja mal das Verfassungsgericht, was gesagt hat, beim Volkszählungsurteil, naja, so zentral speichern, das ist irgendwie alles nicht so schick. Und dann kam die Wende und die Wende brachte uns die Personenkennziffer aus der DDR mit, die hat man dann auch so mit Hinblick darauf ganz schnell wieder abgeschafft und jetzt haben wir sie hintenrum wieder über das Steuerrecht doch da. Seit 1. August 2008 kriegt jeder Bürger ab Geburt eine Steuer-ID. Ich habe es bei Bekannten erlebt, die sagten mir, also weißt du, das Erste, was wir bekommen haben, als wir unser Kind bekommen haben, waren nicht die Glückwunschkarten der Verwandten, sondern ein Brief des Bundeszentralamtes für Steuern, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihre Steuer-ID. Also das ist so das Erste, wenn man auf die Welt kommt, was man kriegt, ist das Bändchen und die Steuer-ID. Diese Steuer-ID gilt bis 20 Jahre nach dem Tod des Betreffenden. Ja, schräg doch ein bisschen monotoner dann. 20 Jahre nach dem Tod, das hat erbschaftssteuerliche Gründe, ja, und was sonst noch so alles Lustiges ist, also die Steuer-ID überlebt einen, das ist ja auch mal was. Also für Atheisten, es gibt ein Leben nach dem Tod, das ist gesichert. Die Vorarbeiten für diese Steuer-ID, die Steuer-ID ist so aufgebaut, sie kann, sie soll, also ist auch noch nichts Gegenteiliges berichtet werden, im Gegensatz zu ETIN, die man bei diesen Lohnsteuersachen hat, nicht irgendwie aus dem Personenbotsdatum gebildet werden. Das ist eine Kennziffer, die auch einmalig vergeben wird. Im ersten Teil hat dann ein Abgleich mit den Meldeämtern stattgefunden. Da dachte man, das rauscht mal so schnell durch, hat aber festgestellt, das hat nicht funktioniert. Die Meldeämter hatten nämlich ganz schön viele Dubletten. Seitdem haben die Meldeämter aber auch einen bereinigten Datenbestand. War für die auch mal schön. Auch da finde ich immer wieder mal so ein Schelm, wer Böses denkt. Es ist immer mal gut, wenn man so Datensätze mal bereinigen kann. Was enthält die Steuer-ID? Was dazu abgespeichert wird beim Bundeszentralamt, das ist einmal natürlich die Steuer-ID als Primärschlüssel, gegebenenfalls die Wirtschafts-ID, komme ich gleich zu, Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift, zuständige Finanzämter und den Sterbetag. Also irgendwann mal. Ja, also das ist fest, weil der Zeitpunkt ist ungewiss, aber der Tod ja. Also das Zweite ist, was kommen soll, also ich habe es auch noch nie erlebt, ist die Wirtschafts-ID. Die wird für gewerbetreibende Freiberufler, also wie Anwälte, Zahnärzte und sowas, juristische Personen und Personenvereinigungen vergeben. Sofern die Betreffenden eine Umsatzsteuer-ID haben, soll die fortgeführt werden und die Wirtschafts-ID wird also auch genauso aussehen. Das ist auch gar nicht so unpraktisch. In Italien hat man das von Anfang an so gemacht, dass man gesagt hat, es gibt eine Steuernummer und das ist auch gleich die Umsatzsteuer-ID, da braucht man also nichts zusätzlich beantragen. Ob das datenrechtlich gut ist, sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest mal praktisch. Und dann werden noch solche weiteren Daten gespeichert wie Rechtsform, macht ja bei einer juristischen Person auch irgendwie Sinn. Der Gemeindeschlüssel, das hat was mit der Gewerbesteuer zu tun, aber es wird auch eine Wirtschaftszweignummer gespeichert. In der Wirtschaftszweignummer, das ist ganz spannend, weil dort wird nämlich, kann man dann sehen, Rechtsanwalt beispielsweise, und dann kann man schön vergleichen und kann man feststellen, ach, der Rechtsanwalt hat ja irgendwie etwas über die Kostenquote des Durchschnitts, liegt ja so und so viel Prozent drüber. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken. Und das lässt sich also dadurch, dass wir die Einnahmenüberschussrechnung auch schon über besondere Datensätze erfassen bei der Steuererklärung, lassen sich da also ganz wunderbare neue Möglichkeiten für die Finanzämter schöpfen. Ist Missbrauch mit der Steuer-ID möglich? Ja, könnte man denken, bestimmt. Hat der Gesetzgeber übrigens auch so gesehen. Der hat dann nämlich gleich in die Abgabenordnung reingeschrieben, missbräuchliche Verwendung. Unter anderem darf keiner, außer für die zugelassenen Zwecke, Daten ordnen nach der Steuer-ID. Also der Arbeitgeber, der die Steuer-ID seiner Arbeitnehmer einsammeln muss, dürfte seine Arbeitnehmer nicht einsammeln. Er kriegt dann eine Geldbuße bis 10.000 Euro. Bis 10.000 Euro. Jetzt kann man sich also schon vorstellen, welche Wertigkeit dieser Missbrauch hat, weil eine Geldbuße bis 10.000 Euro, das ist irgendwie mal so ein Gesamtsystem nicht wirklich viel. Kommen wir nochmal ein Stück zurück zu den Quellen. Also wir hatten das Erste ist schon mal, was ich von mir selbst geben muss. Wir hatten die freien Informationen. Freie Informationen, das ist also wirklich, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, es gibt Finanzbeamte, die lesen Zeitungen und stellen dann fest, dass also bestimmte Berufssportler so viel in Deutschland sind, dass sie also hier dauerhaft ansässig sind und dann doch der deutschen Steuerpflicht unterliegen. Das sind also die freien zugänglichen Informationen. Wir hatten die anonymen Anzeigen. Wer gibt noch so Informationen raus? Das sind die Notare. Jedes Mal, wenn beim Notar was beurkundet wird in Bezug auf Kapitalgesellschaften, also Gründung einer GmbH oder Unternehmergesellschaft oder beim Kauf, Verkauf, Schenkung von Grundstücken, müssen die Notare Meldungen an die Finanzämter machen. Und man kann sich gewiss sein, sie machen es auch. In seltenen Fällen geben auch mal Gerichte was. Und dann kommt das große Ausland. Ausland ist eine ganz spannende Debatte. Das kann ich leider nur kurz anreißen, weil das ist ein ausuferndes Thema. Aber ich will da mal zwei Sachen zu erwähnen. Das eine ist die sogenannte Zinsinformationsverordnung. Das ist eine ganz leckere Geschichte. Man glaube ja nicht, dass wenn man innerhalb der Europäischen Union sein Geld anlegt, dass das deutsche Finanzamt nicht erfährt. Mitnichten. Also wer in Frankreich sein Geld anlegt, es gibt einen standardisierten Datensatz für die ZIV und die französische Bank teilt das den deutschen Steuerbehörden mit diesem Datensatz mit. Braucht man fast nicht mehr in der Steuererklärung angeben, bloß nicht. Bei der Schweiz gibt es ja bei der ZIV so eine Ausnahme. Dort ist man zur Hauptritterlösung übergegangen. Die Schweizer haben gesagt, naja, also irgendwie wollen wir nicht so alle Daten übermitteln und wissen auch gar nicht, ob wir das können. Und Deutschland sagt, okay, wir lassen euch da ein bisschen raus. Ihr macht da mal so eine Quellensteuer, ihr hebt also da immer mal ein bisschen was von ab. Und wir teilen uns das. Die Bundesrepublik kriegt 75% und ihr behaltet für diese Dienstleistung 25%. Das hat im Jahr 2007 eine halbe Milliarde Euro gebracht. Kritiker sagen, das System funktioniert nicht. In der Schweiz liegen geschätzte 2,8 Billionen Euro deutsches Auslandsvermögen. Da sind die halbe Milliarde ja nur Peanuts. Also auch dort wird noch Bewegung drin sein. Die Schweizer mögen uns ja in der Beziehung sowieso schon nicht. Ich glaube, wenn wir da noch mehr Bewegung reinbringen, wird sich das auch nicht gerade bessern. Das zweite aus dem Ausland, worüber ich noch berichten möchte, ist das Mehrwertsteuerinformationsaustauschsystem, MIAS. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Die gibt es schon lange. Nee, die sind auch in der ZTV drin. Würde ich jetzt... Ja, also ich würde sagen, also wären wir jetzt... Haben wir einen Schwank, aber nee. Müsste ich nachgucken. Also, ich habe schon so komische österreichische Bescheinigungen gehabt, aber... Also müsste ich mal nachgucken. MIAS hat eben mit dieser Umsatzsteuer zu tun. Der Trick bei der Umsatzsteuer ist, dass die Umsatzsteuer im europäischen Raum harmonisiert ist. Das erkennt man übrigens, also ob das europäisch ist oder deutsch, erkennt man immer an dem Begriff schon. Im Gegensatz zu landläufigen Behaupten gibt es im deutschen Rechtsraum nämlich eigentlich keine Mehrwertsteuer. Diesen Begriff gibt es nicht, wir haben ein Umsatzsteuergesetz. Mehrwertsteuer ist immer das, was auf europäischer Ebene dann abläuft. Und auf europäischer Ebene hat man gesagt, wir müssen viele Daten tauschen. Daten tauschen muss ich als Unternehmer, ich muss denen nämlich fleißig was liefern, im Rahmen der sogenannten zusammenfassenden Meldung, die ich quartalsweise erstatten muss, nämlich immer dann, wenn ich eine innergemeinschaftliche Lieferung oder Leistung erbringe, also beispielsweise, ich liefere, also ich habe einen Mandanten, der ist Großhändler für Kaffee, der hat den umgekehrten Weg, der nimmt viel ein, aber wenn der Kaffee nach Polen liefert, dann muss er im Rahmen einer zusammenfassenden Meldung sagen, ich habe den Betrag über die Umsatzsteuer-ID ausgeführt. Das kommt alles in einen ganz großen Pool und dann kann sich, das hatten wir eben dort auch schon, das deutsche Finanzamt hinsetzen und kann gucken, was hat denn der aus Italien bekommen, weil die Italiener müssen das nämlich auch alles machen. Und dann kommt der Finanzbeamte mit der Liste und sagt, so und so viel hast du bekommen, passt das mit deinen Büchern oder hast du schwarz eingekauft? Und ist da unter Umständen Vorsteuerflöten gegangen. Also das ist ein ganz schickes System. Man kann sich ja mal leise ausmalen, was da für Datenmengen durch die Gegend wabern. Das ist Irrsinn. So, wir hatten also wie gesagt das Ausland. Was wir noch so haben, sind sonstige Genehmigungsbehörden. Naja, da gehört beispielsweise das Gewerbeamt dazu. Wenn man sich ein Gewerbe anmeldet, man kriegt von zwei Stellen Post, von der IHK, das ist so wirklich das, was keiner braucht, und man kriegt sie dann vom Finanzamt. Äußere ich mir jetzt nicht zu, aber dann kriegt man diesen schicken Öffnungsbogen. Das ist aber auch sowas wie eine Anwaltskammer. Also wenn man eine Anwaltszulassung beantragt, kriegt man auch gleich Post vom Finanzamt. Herzlichen Glückwunsch. Eine weitere Quelle ist das Kraftfahrzeugbundesamt. Der Finanzbeamte kann also sehen, was man für Autos hat. Sollte man sich überlegen. Die korrespondieren auch fleißig mit den Zulassungsbehörden. Weitere Quellen sind sowas wie Energieversorger, Rundfunkanstalten. Dort kann man mal fragen, lässt der abbuchen? Was hat der für eine Kontoverbindung, damit wir besser pfänden können? Dazu zählt auch unter Umständen, wie viel Stromverbrauch er hat. Also wer wirklich Vollnerd ist und sagt, er lebt von Hartz IV und zahlt im Monat 500 Euro Strom, sollte mal tief in sich gehen. Und dann der spannendste Teil, das wird auch gleich nochmal ausführlicher, sind die Banken. Die liefern nämlich so richtig viele Daten. Die Rentenbezugsmitteilung, komme ich auch gleich im Einzelnen zu. Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber und Sozialleistungsträger. Die liefern fleißig alle dem Finanzamt Daten. Und was hier rot markiert ist, ist das, bei dem die Steuer-ID schon im Einsatz ist. Es wird sicherlich in Zukunft noch ein paar mehr werden, aber da haben wir die Steuer-ID jetzt schon drin. Die Banken als Informationsquelle, das ist ein ausuferndes Thema. Ich will ja keine Lanze für die Banken brechen, aber ich finde, die tun einem schon fast leid, weil was die liefern müssen, das ist schon unglaublich. Vor allen Dingen, also sie müssen Daten liefern an das BaFin für den automatisierten Kontenabruf. Das bedeutet, es muss gespeichert werden und abrufbar gemacht werden für die Finanzämter. Wer hat welches Konto, welcher Kontotyp, also Depot, Girokonto, wann wie eröffnet oder gegebenenfalls geschlossen. Da sind noch keine Umsätze drin, aber immerhin schon welche Konten gibt es. Auch das lässt ja manchen Finanzbeamten immer aufmucken, wenn man nur ein Konto angibt, sagt, ich habe keine Einkünfte und ich habe immer noch vier Depots. Dann gibt es umfangreiche Auskunftsvorlagen und Aufzeichnungspflichten, die an das BaFin gemeldet werden müssen. Die müssen also auch immer prüfen, wer ist das, wer da vor mir steht bei der Kontoeröffnung. Und da müssen sie eine sogenannte Rasterfahndung machen. Also Rasterfahndung, das ist eben nach dem Geldwäschegesetz nicht nur das, was man so aus den 80ern kennt, sondern es müssen alle Konten gescreent werden auf auffällige Geldbewegungen. Wenn auffällige Geldbewegungen stattfinden, muss eine Meldung erfolgen, zunächst einmal an die Staatsanwaltschaft. Die kann dann fleißig weiter ermitteln. Es muss ans BKA gemeldet werden in Kopie. Und alte Bekannte, der BND, kann dort auch zugreifen, kann fragen, wie ist es denn? Einschließlich Verfassungsschutz.
Was ja? ist denn auffällig?
Das ist eine gute Frage. Also habe ich auch noch nicht so richtig... Ja, also auffällig wird sicherlich sein, größere Geldbewegungen. Also es gibt ja im Geldwäschegesetz gibt es Kontrollsummen. Die sind auch relativ niedrig. Also sind 2.500 beim Bargeld, 15.000 dann beim bargeldlosen Verkehr. Und dann unter Umständen Geldbewegungen, die statistisch nicht so zusammenpassen. Bin ich auch überfragt. Ich bin keine Bank, also weiß ich leider nicht, wie die das genau technisch machen. Aber es wird dann auch in der Literatur gesprochen von verdächtigen Geldbewegungen. So, und wie gesagt, da muss die Bank eine sogenannte Verdachtsanzeige machen. Das muss man sich ja überlegen, den Irrsinn, ja. Rein auf Verdacht wird dann schon mal eine Anzeige abgeschickt. Akustisch eben leider noch nicht.
Der Mann wäre aus Schwierigkeiten nicht das Recht gefahren, der Bauwächter. Ja, ein Neuwagen, also 15.000 oder 16.000 Euro.
Ja.
Dann bin ich schon mit im Pool, ja.
Da riskiert man, dass man schon mal im Pool gerät, ja. Zumindest mal muss man in solchen Fällen, also ich habe der Klassiker, der Juwelier, der muss bei größeren Bargeldzahlungen festhalten, wer da vor ihm stand. Muss also wirklich einen Ausweis zeigen lassen. Und muss es dokumentieren, der steht noch nicht, der hat es noch etwas besser als die Bank, der muss es nämlich nicht von sich aus irgendwem melden, aber er muss es vorrätig halten. Diese Anzeigen landen dann auch bei den Finanzämtern und das lässt ja so ein Finanzbeamten auch mal aufhorchen. Ja, man muss sich die Steuererklärung ja nochmal angucken genauer, wie denn das so ist, wenn da größere Geldsummen sind, passt denn das zum Rest? Wie können die Finanzämter direkt mit den Banken kooperieren? Einmal haben sie ein digitales Abrufrecht und Prüfrecht für die Jahresbescheinigung. Das sind diese 24C-Bescheinigungen. Also wer Zinseinnahmen hat, der kriegt immer so einen schönen Bogen mit Ausfüllhilfe für die Anlage Kap und Aus. Und da sind auch drauf, was man für Steuern hat. Und das dürfen die Finanzämter fleißig nachprüfen. Können die Finanzämter auch fleißig noch weitere Daten anfordern von den Banken. Spätestens bei Verdachtsfällen sind die Banken da also zu allen möglichen Auskunft verpflichtet. Wer in die Abgabenordnung sich mal reinverirrt, wird in 30a den Begriff Bankengeheimnis finden. Das ist ein Neusprech, ein Wort, was es eigentlich nicht geben dürfte. Das ist Unfug, es gibt kein Bankengeheimnis. Das sieht man auch daran, Kontenabruf, das hatte ich schon mal anfangen. Die Finanzämter können also auf Knopfdruck feststellen, welche Konten man hat. Das funktioniert inzwischen sogar europaweit. Der einzige Unterschied ist, solange es im Inland passiert, innerhalb Deutschlands, braucht man nicht mal einen Verdacht für irgendwas, da kann man es einfach mal aus Geige machen. Wenn man es innerhalb der Europäischen Union macht, dann braucht man wenigstens einen Anfangsverdacht, der ins Ausland führt. Und dann gibt es noch was ganz Feines, Bingo. Bingo, also ich finde, das ist Humor, der nur von Betriebsprüfern kommen kann. Bingo ist eine Software, die sich Betriebsprüfer ausgedacht haben und damit können die Banken spezifische Daten aufspüren, abgleichen. Damit kann man also riesige Datenmengen durchforsten und kann feststellen, beispielsweise von Depots, mal von einem Depot Wertpapiere ausgebucht wurden und Wertpapiere am gleichen Tag bei einer anderen Person wieder eingebucht wurden. Also ich will Wertpapiere auf einen anderen verschieben. Ja, das ist schon ein ganz spannendes Tool. Und man kann sich ja schon ahnen, was für ein Ergebnis auf dem Monitor kommt, wenn das Tool was gefunden hat. Dieser Kontenabruf, der hat ja vor ein paar Jahren auch mal für viel Aufregung gesorgt. Wer hat denn eigentlich noch so Zugriff darauf? Mit dem Kontenabruf kann man sich auch sagen, naja, das hat ja schon irgendwie Charme mit dem Kontenabruf. Es kann ja nicht sein, dass ich mir zwei Konten anlege, auf dem einen Konto lasse ich so ein paar Gewerbeeinnahmen reinlaufen, auf dem zweiten Konto kommt es dann so richtig. Und wenn der Betriebsprüfer kommt, lege ich ihm nur die einen Kontoauszüge vor und sage, Junge, mehr ist leider nicht. Und das zweite Konto mache ich in Schredder. Das hat ja irgendwie noch Charme für die Besteuerung. Kann man sich jedenfalls mal so drüber streiten. Aber wer hat denn noch so Zugriff? Es sind beispielsweise für die Bestimmung des Gesamteinkommens die gesetzlichen Krankenversicherungen. Es ist für die soziale Wohnraumförderung, also Wohngeldstelle. Es ist das Arbeitslosengeld II, also Hartz IV. Es ist die Unterhaltssicherung für den Wehrdienst. Denn wer sollt, das hat nichts mit, das ist Unterhaltssicherung, den kriegt man nicht, weil man dort was geleistet hat, sondern den kriegt man nur, weil man sonst verhungert. Also wer dann ausreichende Einkünfte außerhalb dessen hat, der geht dort kostenlos arbeiten. Für Elterngeld und Wohngeld hatte ich eben schon soziale Wohnförderung oder irgendwelche anderen Fördermaßnahmen noch sein. Die dürfen auch alle mal zugreifen und mal gucken, was ich sonst noch für Konten habe. Also es ist lange nicht so geschlossen, wie es am Anfang dargestellt wurde. Und dann gibt es für die Banken etwas, das hat...
Ja.
Nee. Also es sind wirklich nur Stammdaten. Das heißt, ich sehe nur, welche Konten hat derjenige, bei welcher Bank, welche Kontonummer, welcher Kontotyp, also Depot oder Girokonto. Wann eröffnet und gegebenenfalls wann geschlossen. Ich kann nicht auf das Konto drauf gucken. Das ist aber ehrlich gesagt gar nicht notwendig, weil es ist für mich als Finanzamt dann leicht ist, wenn das nicht zusammenpasst, dann zu sagen, also Junge, entweder du zeigst mir jetzt oder ich schicke dir die Steuerfahndung und die wiederum hat einen Auskunftsanspruch gegen die Bank und die kommt dann auch an den Inhalt dran.
Nach was wird denn eigentlich abgerufen? Name, Geburtsdatum? Oder?
Gute Frage. Weiß ich nicht. Ich habe noch keine Abfrage gemacht. So, zu einem weg vom Kontenabruf hin nochmal zu dieser Abgeltungssteuer. Abgeltungssteuer, das war dieses Ding da für die Kapitaleinkünfte mit den 25%. Das funktioniert nämlich so: 25% Einkommensteuer plus 5,5% Solidaritätszuschlag und wenn ich in der Kirche bin, meine Kirchensteuer, die da drauf geschlagen wird. Also je nach 8-9%. Die Banken können das derzeit noch nicht. Momentan ist es so, entweder ich sage denen das freiwillig oder ich kann diese Abgeltung wirklich noch nicht so richtig in Anspruch nehmen, weil meine Kirchensteuer dann noch irgendwie berechnet werden muss. Die Banken kriegen aber jetzt einen Kirchensteuerpool und da wird gespeichert für jeden. Primärschlüssel vermute ich mal, wird die Steuer die sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es wird gespeichert für jeden, welche Religionszugehörigkeit er hat, wenn er eine Religion hat, die zum Kirchensteuerabzug berechtigt ist. In einem zentralen Pool, den ich abrufen kann. Das nur am Rande. Es ist nicht so, dass nur die römisch-katholische Kirche und die evangelischen Großkirchen in Deutschland kirchensteuerabzugsberechtigt sind. Auch die jüdischen Gemeinden sind überwiegend kirchensteuerabzugsberechtigt. Das heißt, dort dann zwar nicht Kirchensteuer, das nennt sich dann Kultussteuer, ist aber im Prinzip dasselbe. Ich will ja nicht Goodwill auspacken, aber ich glaube, von so einem Datenbestand hätten hier zu anderen Zeiten schon manche geträumt. Zentraler Datenbestand mit der Religionszugehörigkeit, auf den Zugriff Menschen haben, die nicht Behörden sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich stehe zu meinem Glauben und auch zu meiner Religion, aber ich finde, wie wir es eben auch schon beim Elena-Vortrag haben, es muss jedem das Recht haben, das zu verschweigen. Das habe ich dort nicht mehr. Rasterfahndung, also das finden eben KWG, was wir eben schon mal hatten. Wie gesagt, die müssen angemessene, geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme installieren. Das ist aber witzig. Sachverhalte, die aufgrund des Erfahrungswissens die Methoden der Geldwäsche zweifelhaft ungewöhnlich sind. Ein weites Feld. Ermöglicht eben diese Rasterfahndung und ermöglichen, das verpflichtet die Banken. Dann gibt es noch einen Teil, da haben die Finanzämter derzeit noch nicht direkten Zugriff, aber die Bundesaufsicht für Finanzdienstwesen. Aber auch da wird ja schon gemunkelt, dass es dort Schnittstellen geben soll. Dort wird nämlich der ganze Wertpapierverkehr abgespeichert und zwar runtergebrochen auf das einzelne Papier. Das ist ja das ist dann, finde ich, schon aberwitzig, wenn man sich überlegt, wie viele Wertpapiertransaktionen wir so haben, was man dort alles nachvollziehen kann. Vielleicht hätte man da manche Sachen schon mal früher vorhersehen können. Weiß ich nicht, also ich kenne Anleihen, aber... So, man sieht also dieser Geldwäsche-Kontrollkreislauf. Geldwäsche ist so das, was wir sonst bei anderen Gesetzen immer unter dem Begriff Terrorismus haben, haben wir dort unter dem Begriff Geldwäsche. Da ist irgendwie so ziemlich alles erlaubt. Ja, da teilt das BKA dem BaFin was mit und die Banken untereinander und die Staatsanwaltschaft und das geht fleißig hin und her. Und auch eben alles schön elektronisch. Worüber keiner so gerne spricht, es gibt auch sonstige nach dem Geldwäschegesetz, das sind also hier dann oben die. Zu den sonstigen gehören solche Leute wie Juweliere und es gehören auch solche Berufsgeheimnisträger dazu wie Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Als Rechtsanwalt ist man also teilweise verpflichtet, aber de facto, also wenn man den Katalog liest, fällt mir eigentlich nichts ein, wo es irgendwie Sinn macht und wo man nicht doch drunter fällt. Und man muss bei Geschäften seinen Vertragspartner eindeutig identifizieren. Das heißt also nicht, es kann zu mir jemand kommen und kann sagen, ich will mich mal mit dir unterhalten. Was kostet du? Ich sagte, Beratung kostet halt die Stunde so und so viel. Und sagt, hier hast du Geld. Frag nicht, wer ich bin. Ich will einfach nur mal mit dir reden. Also so beichtstuhlartig. Geht nicht. Ich muss sagen, du musst mir schon sagen und ich muss es dokumentieren, dass ich kontrolliert habe, wer du bist. Zeig mir mal deinen Ausweis. Also ich habe noch keinen Mandanten nach dem Ausweis gefragt, aber müsste man. Und man muss dann auch nachweisen, das muss man nicht melden, aber wenn entsprechende Behörden kämen, müsste man das dann nachweisen, dass ein Nachweis über die betroffene Maßnahme im Blick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angemessen getroffen wurde und muss sie dokumentieren. Also nichts weiter dazu. Also das Einzige, was ich, als ich das gelesen habe, ich dachte, ich habe italienische Mandanten, die teilweise aus Sizilien kommen. Als ich das ja nochmal gelesen habe, bin ich ja tief in mich gegangen. Jetzt müssen wir doch nochmal Controlling-Strukturen bei uns verändern. Versicherungsunternehmen ist auch jemand, die fleißig schicken müssen. Bei denen hat man das, die müssen auch identifizieren, wer man so ist. Also ähnlich wie bei den Banken. Die müssen auch fleißig Meldungen erstatten, nämlich dann, wenn die Prämien jährlich über 1.000 Euro sind, wenn Prämien auf einmal ungewöhnlich ansteigen, einmal Prämien hochgezahlt werden, weil das lässt ja alles darauf schließen, hat jemand Geld bekommen und versucht es vom Finanzamt zu verstecken. Und das wird vom Versicherungsunternehmen dann an die Finanzämter gemeldet und die können sich ja mal Gedanken darüber machen, ob das in den Rest der Steuererklärung zusammenpasst. Entschuldigung, die müssen sich automatisch melden, keine, das kommt gleich. Keine unaufgeforderte Mitteilungspflicht, aber sie müssen auf Nachfrage dann alles Mögliche mitteilen. Aber sie müssen erstmal sammeln. Und sammeln ist ja schon mal gut. Wo sie unaufgefordert mitteilen müssen, das ist nämlich der Teil, das haben wir jetzt, die Krankenversicherung, Rentenversicherung. Da werden die Daten an eine zentrale Stelle der Finanzverwaltung übermittelt. Und da heißt es im Gesetz so schön, das geht aber nur mit Zustimmung des Steuerpflichtigen. Die Zustimmung des Steuerpflichtigen ist automatisch dann erteilt, wenn er dem Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte aushändigt. Der Arbeitgeber führt dir die Krankenversicherungsbeiträge für einen ab und dass der Arbeitgeber dann diese Zustimmung dem Versicherungsunternehmen gibt und das Versicherungsunternehmen meldet dann die Krankenversicherungsbeiträge an das zuständige Wohnsitzfinanzamt. Lohnsteuerkarte, automatisch die Zustimmung, ich will nicht nur bei dir arbeiten, sondern ich will auch, dass alle Daten übermittelt werden. Ohne Übermittlung für die Selbstständigen, die keine Lohnsteuerkarte anreichen müssen, die müssen diese Zustimmung der Versicherung mal erklären. Und wenn sie die Zustimmung nicht erklären, sagt das Gesetz, naja, kannst du ja gerne machen, aber dann erkennen wir die Krankenversicherungsbeiträge steuerlich nicht mehr an. Punkt aus. Ich finde, das ist schon mal eine ganz gute Sanktion. Das wird sich durchsetzen. Also das mit dem Gut bitte jetzt nicht allzu ernst zu nehmen, aber das ist schon so, wie man denjenigen zu packen kriegt. Arbeitgeber ist auch eine ganz fleißige Informationsquelle. Ab 2010, Elena, das will ich jetzt auch nicht mehr näher drauf eingehen, das hatten wir eben schon, da gab es heute auch noch andere Vorträge, aber was wir noch hatten, ist die elektronische Lohnsteuerbescheinigung. Das ist auch was Nettes. Bei der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, die ab jetzt auch über die Steuer-ID laufen muss, bis Jahresende gibt es noch so ein paar Übergangsregelungen, aber dann Ordnungsgeld bewerten muss mit der Steuer-ID übermittelt werden und dann kriegt das Finanzamt vom Arbeitgeber quasi die Steuerkarte schon. Das war auch in der Vergangenheit schon so, da lief es dann nur über die ETIN. Teilweise, also da finde ich, macht er die Steuer, die kann man sich eben drüber unterhalten, ob es Sinn macht oder nicht. Die kam nämlich dann oft nicht so richtig an mit dieser ETIN. Und da wird dann übermittelt die Besteuerungsmerkmale, also Steuerklasse, Gemeindeschlüssel und wie viel Lohnsteuer man gezahlt hat und diese ganzen Daten, also wer schon mal gearbeitet hat, Lohnsteuerkarte mal nehmen, genau das wird an die Finanzämter schon übermittelt. Die also nicht anzugeben, ist reichlich dämlich bis unsinnig, weil die liegt eh schon vor. Dann haben wir als fleißigen Datenübermittler noch Elena. Wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das hatten wir schon in mehreren Vorträgen ausführlich. Derzeit besteht an die Finanzverwaltung aber noch keine Schnittstelle zu Elena. Derzeit. Warten wir mal die Verfassungsbeschwerde ab, was das Verfassungsgericht sagt. Meine Prognose ist ja, wenn das Verfassungsgericht sagen sollte, das geht so im Großen und Ganzen, warte ich ja schon auf den Ruf des Bundesministeriums für Finanzen. Da wollen wir auch mal ran. Also da wette ich sofort einen Kasten Mate drauf, dass das kommt. Ich will zu Elena nur noch mal so zwei Einwürfe machen. Ich habe mal so einen Screenshot gemacht von dem Lohnprogramm, was wir verwenden. Und da sieht man ja schon, was für ein Aberwitz da eigentlich hinter ist. Das ist nämlich, also ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen, unten Elena Austrittsgrund. Ja, da muss man also sagen, mit Rente, ohne Rente und muss den alles Mögliche übermitteln, warum der jetzt gekündigt wurde oder warum er gegangen ist oder wie auch immer. Das ist deshalb interessant, weil nämlich dann das Jobcenter gleich weiß, wie der hat von selbst gekündigt. Und das ist gar nicht so unproblematisch, weil manche Kündigung, die ausgesprochen wurde, in der Praxis jedenfalls läuft es ja so, dass man sich dann ja noch irgendwie einigt. Der Arbeitgeber sagt, okay, du verzichtest auf die Kündigungsschutzklage und dafür einigen wir uns irgendwie anders. Ja? Oder der Arbeitnehmer sagt, komm, ich will kündigen, aber können wir nicht irgendwie zueinander finden. So. Wenn das Ding einmal raus ist, ist es raus. Das musste ich vorher nicht machen. Und das Zweite ist, und das ist nur mal so, um mal ein Gefühl für zu geben, was für ein Aberwitz bei diesem Elena auch hintersteckt. Ich muss nämlich hier die Änderung der Wochenarbeitszeit angeben. Also ich habe bei den meisten Arbeitgebern keine Wochenarbeitszeit der einzelnen Arbeitnehmer bis jetzt notiert gehabt, außer diejenigen, die ihre Personalkosten richtig aufgedröselt berechnen wollen. Jetzt muss ich, wenn ich diesen Schlüssel ändere, sage, da arbeitet jetzt jemand nur noch 35 statt 40 Stunden, muss ich über Elena der zentralen Speicherstelle mitteilen, warum das so ist. Das ist schon Aberwitz. Ich muss die ganzen Stunden eintragen. Also man glaubt auch gar nicht, was das für ein Arbeitsaufwand ist bei Arbeitgebern, die sagen, weißt du, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, was der für einen Stundenlohn hat. Das will ich in diesen Auswertungen gar nicht lesen. Ich mache mit dem Lohn aus und gut ist. Ja, das rechnen wir nicht runter. Jetzt muss dieser ganze Kram eingetragen werden, da müssen die Arbeitsverträge nochmal durchgesehen werden, muss nachher, passt das noch alles und muss alles fleißig gemeldet werden.
Was ist denn bei Arbeitsverträgen, die keine Arbeitszeit haben?
Das ist schwierig. Im Zweifel, Regel, bei mir sind alle 40 Stunden. Vollzeit. Vollzeit ist 40 Stunden. Also irgendwas musst du dir dann ausdenken. Arbeitsrechtlich wäre das aber auch problematisch. Also ein Arbeitsvertrag sollte man eigentlich sich knicken, weil das provoziert Streit. Also wer sowas nicht im Vertrag drin stehen hat, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Dann gibt es noch... Ich glaube, der frisst nur Zahlen. So, jetzt merke ich, weil ich bin mit der Zeit schon arg dran, leider. Ich versuche noch die letzten paar Folien im Schnelldurchgang zu machen, damit wir vielleicht noch mal 5 Minuten reden können. Die zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen. Renten werden auch fleißig gemeldet. Das ist aus und Arbeiting. Und rückwirkend ab 2005 haben die fleißig Meldungen geschickt. Auf einmal stehen in der Kanzlei Rentner, die sagen, ich habe Angst, ob meine Rente irgendwie macht mal eine Steuererklärung für mich. Und ich denke also, Oma, mit 800 Euro Rente im Monat, ja, das ist ja vorbildlich, aber jetzt kriegst du Angst. Es ist mir egal, ich will, dass eine Steuererklärung macht. Weil ich denke, also jetzt wird der armen Frau da irgendwie, das kostet Geld. Ja, die kriegt das kaum Bezahlung. So tief kann ich mit der Steuerberatergebührenverordnung ja gar nicht gehen, dass die Frau das dann irgendwie vernünftig bezahlen kann. Jetzt kommen die und sagen, ich will unbedingt eine Steuererklärung haben, weil ich habe Angst, dass es Ärger gibt. Also, und da merkt man schon, was das für Auswirkungen hat. Also Angst wird da wirklich geschürt. Das klappt. Das klappt mit Erfolg. Die Sozialleistungsträger, amtlich vorgeschriebenen Datensatz, Arbeitslosengeld unterliegt dem Progressionsvorbehalt, wird näher da erläutern, aber wie gesagt, Arbeitslosengeld 1 unterliegt dem Progressionsvorbehalt und die werden auch fleißig an die Finanzbehörden übermittelt. Also eigentlich brauche ich das eigentlich nicht mehr angeben, muss man aber trotzdem nicht angeben. Und DOODs, geben und nehmen, Gegenleistung, das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt dann dafür die Daten aus Freistellungsaufträgen, also das, was ich aus Kapitalvermögen habe. Damit das Jobcenter dann auch gleich weiß, ah, der hat Sparvermögen, da müssen wir uns das noch näher angucken. Im Übrigen, das als Exkurs die Finanzbehörden. Da gibt es einen Fall, da hat ein Finanzbeamter gesagt, Moment mal, der hat ja ALG 1 bekommen und der hat unheimlich hohe Einkünfte gehabt, das kann ja gar nicht zueinander passen und dachte sich dann, er ist dienstbeflissen und gibt das ans Jobcenter weiter. Das fand der Steuerpflichtige irgendwie nicht ganz so gut und sagt dann so Steuergeheimnis irgendwie, Da hat ihm der Bundesfinanzhof gesagt, nee, Finanzbeamte, die mitdenken, die dürfen das ruhig machen. Also ans Jobcenter dürfen im Zweifel hohen Einkünften auch Daten weitergegeben werden. Was wir am Anfang schon mal hatten, Kfz, ist eben auch spannend. Ja. Ich meine, das lässt ja auch einige Schlüsse zu. Wie viele Autos habe ich? Welche Autos habe ich? Passt das zum Rest? Und Kartei der Fahrzeughistorie. Das klingt so unscheinbar, aber in der Fahrzeughistorie steht drin, wer alles Vorbesitzer war. Da lassen sich auch schöne Sachen schließen. Immer wieder die Autos an dieselben verkauft oder rotieren lassen, kann man alles feststellen. Vernetzung der Verwaltung, Finanzverwaltung untereinander vernetzt sich auch. Erbschaftssteuerstelle beispielsweise ans Finanzamt, Wohnsitzfinanzamt, die können eine Mitteilung machen, wenn der Nachlass Reinwert über 250.000 Euro ist, bei bestimmten Kapitalvermögen, also sagen, also jetzt muss der aber auch ordentlich Kapitalvermögen einnehmen, guckt mal nach und passt auf, dass das auch in seiner nächsten Steuererklärung drinsteht. Das Finanzamt schickt fleißig Sachen an die Erbschaftssteuerstelle, Das Digitale ermöglicht ja vieles. Früher ging es über Kontrollmitteilungen, das war alles etwas unbequem, jetzt geht das sehr bequem. Unter anderem Nichtveranlagungsbescheinigungen von Kindern. Das ist also immer dann der Fall, wenn die Kinder da ein bisschen des Vermögens kriegen, damit es billiger besteuert wird. Und dann löst es ja unter Umständen Schenkungssteuer aus, dass man da aufpasst, dass da also ja nichts durch die Lappen geht. Sätze dazu, ich finde, das Problem bei diesem ganzen Finanzamtsfu ist, bei sowas wie Vorratsdatenspeicherung, dass man sich ganz schnell einig, ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel drüber diskutieren, das tut so richtig gar nicht Not. Beim Steuerrecht bin ich mir da nicht so sicher, was da Not tut und was nicht Not tut. Also das hat alles so ein Für und Wider, das muss ich bei dem Bereich, finde ich, sehr genau überlegen. Also ich bin da überwiegend eher nicht begeistert, finde, man kann es aber eben auch nicht so rundherum ablehnen. Eben das Beispiel, es kann ja nicht sein, dass jemand einfach mehrere Konten anlegen kann, die Finanzämter kriegen davon nichts mit, man kann die halt leicht bescheißen. Und das trifft eben nicht nur Zoom-Winkels, das trifft eben auch Mittelstand, das trifft auch kleinere. Und diese Abwägung ist dann schon schwieriger. Ja? Also auch so eine Steuer-ID begeistert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, so eine Steuer-ID. Ja, datenschutzrechtlich finde ich, das ist eine reine Katastrophe. Andererseits, man kann den Finanzämtern schon so manches Schnippchen schlagen. Ich habe es jetzt miterlebt, eine Mandantin hat das Bundesland gewechselt und mangels Datenabgleich hat sie einen Vorsteuererstattungsanspruch von einem Monat einmal in Berlin bekommen und dann in dem anderen Bundesland nochmal. Die haben das untereinander nicht mitgekriegt, das ist nie zurückgefordert worden. Da kann man sich ja schon fragen, muss das sein? Ja? Ich kann auch dem Finanzamt wunderbar regelmäßig mal die Finanzämter wechseln. Also wer Probleme hat, Umzüge helfen. Die helfen bei Gerichtsvollziehern und die helfen bei Finanzämtern. Kann man einerseits sagen, ja, ist ja ganz nett, kann man sich aber aus Gründen der Steuergerechtigkeit auch fragen, ob das so gut und richtig ist, dass es so einfach geht. Weiß ich nicht. Auch bei Kfz, die Daten liegen vor, es gibt auch die Kfz-Steuer, die liegen auch vor bei einer anderen Behörde. Kann das sein, dass das Finanzamt, soll es davon wissen, dass der Maserati fährt und keine Einkünfte hat? Oder sagt, also machen wir da eine Schnittstelle dazwischen und da sagen wir, das kann ja irgendwie nicht sein. Die eine Behörde weiß es, dann muss es die andere auch wissen dürfen. Ja, da noch Fragen?
Ja, meine Frage ist ganz einfach, meine Anmerkung dazu ist die Frage, ob es notwendig ist, dass wir ein so komplexes Steuersystem haben, was eine Vorratsdatenspeicherung.
Meine Frage ist halt, ob es notwendig tut, dass wir so ein komplexes System haben, nur damit wir ewig viele Daten auf Vorrat speichern müssen, damit wir es irgendwie unter Kontrolle bekommen. Also es kann ja nicht sein, dass wir so ein System haben.
Ja, es wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber die Frage wäre, wie sollte es einfacher aussehen? Also ich habe da bis jetzt noch nirgendwo was Vernünftiges gelesen und vergesst Merz-Bierdeckelsteuer. Weil der Personenkreis, den Merz damit betraf, der hat eigentlich jetzt schon keine Probleme mit einer Steuererklärung, der hat auch das Steuerrecht nicht vereinfacht. Und Blicke in andere Länder zeigen, es ist dort auch nicht wirklich viel besser. Also auch wenn es im Deutschen schon besonders schlimm ist, in anderen Ländern ist es auch nicht wirklich viel besser. Wer sich mal mit amerikanischer Erbschaftssteuer beschäftigt hat, wird feststellen, hier ist es alles Kindergartenveranstaltungen dagegen. Ich glaube, das Problem ist einfach, die Vorgänge, die besteuert werden, sind komplex und demnach wird das Recht immer komplex sein. Und auch dieses Abgreifen. Ja.
Wo fange ich an, wenn ich mich in das Thema reinarbeiten will?
Einarbeiten würde ich mich, es gibt der gläserne Steuerbürger von Wilsdorfer. Also was ich sehr empfehlen kann, ist hier aus dem NWB-Verlag. Das ist so ein Steuerverlag, der gläserne Steuerbürger. Das ist schon sehr, sehr gut. Und es gibt ja auch die Informationsquellen der Finanzverwaltung. Das ist auch nett. Aber ich würde als Einstiegsliteratur würde ich ihn hier empfehlen. Der ist wirklich gut. Und dann gibt es so halbe juristische Bibliotheken zum Thema Ausland.
Noch jemand? Weil sonst müssten wir langsam Schluss machen, glaube ich.
Ganz kurze Frage, weißt du, ob das Atlas-System vom Zoll auch angebunden ist an das Finanzsystem? Oder an
die? Nein, weiß ich nicht. Nee, bin ich überfragt.
Also weil das ist ja auch sehr umfangreich und auch eine ziemliche...
Ja, so kann man das nicht sagen. Gut. Noch nicht, aber wenn ich ins Pentabuff reinkomme, stelle ich sie rein. Gestern bin ich nicht reingekommen. Pentabuff. Wenn ich sie noch reingeprügelt kriege, ja. Von 26 C3, die sind fast gleich, die stehen auf jeden Fall schon drin.
Ja, ich hatte noch eine kurze Frage zu Elena. Und zwar habe ich als Arbeitnehmer dann irgendein Recht, mir das anzusehen, was der Arbeitgeber da einträgt. Weil ich kenne diese Felder von Elena und da kann man schon einiges eintragen. Und habe ich dann irgendein Recht als Arbeitnehmer, da, das mir anzusehen?
Gute Frage. Wäre eine Frage mal für einen Arbeitsrechtler.
Also grundsätzlich ja. Kann ich natürlich meinen Arbeitgeber fragen und das sollte ich auch mal machen, welche Daten er übermittelt. Ich habe bis 2012 keinen Anspruch gegenüber der zentralen Speicherstelle. Nein, stimmt nicht. Falsch. Die zentrale Speicherstelle wird sagen, dass sie bis 2012 nichts sagen muss. Ob ich einen Anspruch habe, wird wahrscheinlich demnächst gerichtlich geklärt werden, möglicherweise. Aber auf jeden Fall ist es sinnvoll, den Arbeitgeber zu bitten, mal zu sagen, was er da übermittelt hat.
Also das muss ja auch so sein, weil ich habe ja auch ein Einsichtsrecht in die Personalakte. Schon immer.
Ja. Ja, also der Arbeitgeber muss es sagen.
Ja. Und das ist für den Arbeitgeber auch technisch kein Problem. Der druckt einmal den Stammdatenblatt aus seinem Lohnprogramm aus und dann hast es. Ja. Und Lohnkonto, also die beiden Sachen sollte man mal anfordern, mal gucken, was da so alles Lustiges drinsteht. Vielleicht irgendwo so der Vermerk Q, dann sollte man mal nachdenklich werden.
Als Betriebsrat kann ich da aus der Arbeit sagen, dass es Betriebsräte gibt, die meinen, das ist mitwirkungspflichtig und deswegen gibt es Betriebsvereinbarungen, in denen das geregelt ist. Nach dem Motto, der Staat stellt Ansprüche an den Arbeitgeber, aber wie der Arbeitgeber, was der da genau reinschreibt, gibt der Staat nicht vor und deswegen ist das Absprache mit dem Arbeitnehmern, mit den Arbeitnehmern, was in die Felder gefüllt wird. Dass es da natürlich Zwangssachen gibt, ist klar, aber so.
Und da kann der Betriebsrat auch nicht drüber.
Nee, da kann er nicht drüber, weil Den Rest kann er halt irgendwie mitgestalten.
Naja, also das berühmte Q, da kann der Betriebsrat schon mal mitreden. Sofern es einen Betriebsrat gibt. So, sind wir zeitlich, glaube ich, noch Fragen, weil sonst, ja.
Also ich gleichwohl. Ja, ich habe noch eine Frage zu den ganzen Formalitäten. Das ist ja eine riesen Veranstaltung. Man macht ja nichts anderes mehr. Demnächst ist der 31. Mai. Der ganze Mist ist bei mir schon auf dem Schreibtisch. Da gab es ja diese ganzen, also GDPDU und GOBS und lauter solche Geschichten. Wie weit erstreckt sich denn das? Also wenn man jetzt irgendwie Material einkauft und die Materialliste in eine Tabelle verwaltet, ja, dann hat die natürlich keine Schnittstelle zu irgendwelchen IDEA-Softwaren. Trotzdem sind die Daten eventuell steuerlich relevant.
Ja. Oh, du, die können Excel-Listen wunderbar einlesen.
Ja. Aber die IDEA-Schnittstelle bezieht sich nur auf die reine Finanzbuchhaltung, also Konten.
Nein. Kostenstellenrechnung ist teilweise auch Einsichtsrecht. Jedenfalls dann, wenn es zur Bewertung von Anlagevermögen und Vorratsvermögen dient.
Das heißt, solche Berechnungen können nur mit Programmen ausgeführt werden, die solche Sachen so eine Schnittstelle haben und nicht irgendwie eine Tabellenkalkulation. Es ist quasi verboten, sowas in der Tabellenkalkulation zu machen.
Es läuft darauf hinaus, ja. Also, praktisch muss man aber auch mal sagen, das wird auch keiner machen. Also wer anfängt, seine Kostenstellenrechnung über Excel zu machen? Es gibt Sachen, die will man nicht.
Okay.
Also das ist einfach, das ist so wie Buchführung per Hand. Ja? Es gibt Sachen, die will man einfach nicht.
Gut.
Dann würde ich zumachen.